Und dort genau das, was du eben sagst, mal innehalten dürfen und sagen, okay, ich bin gerade überfordert, ich bin gerade traurig, ich bin gerade hässig, ich bin gerade verzweifelt, dass der Mensch hat müssen sterben, weil es macht mich mega traurig. Oder eben, ich halte es gerade nicht aus, dass mein Kind nicht wie die anderen kann, die Rutschbahn durchab, weil es tut mir weh. Und so ist für mich ein Schlüssel, mich zu heben, in dem ich bin gerade traurig. Dann kann ich auch wieder in die Empathie und in die Verbindung. Aber ich muss auch mit mir in die Verbindung.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Es ist ja so, es kann sein, dass wir werden, auch du, wirst dich vielleicht jetzt in dieser Folge abziehen. Weil wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir das Fenster zu machen. Und es ist jetzt plötzlich Sommer geworden.
Ja, ich liebe ja Sommer, aber ich bin auch immer ein Jämmerli. Oh, ist das heiss.
Bist du so eine? Also du bist so eine, wo eigentlich den ganzen Winter findest, hey nein, der Winter.
Also Winter ist ja Horror für mich.
Das finde ich ganz schlimm. Und in dem ist man ja so wahnsinnig individuell. Also wenn man zum Beispiel so schreibt, irgendwo, ich habe gerne den Sommer, das ist ja wirklich sehr einzigartig. Genauso wie ich reise gern.
Ja, ich kenne allerdings Leute, die weder den Sommer gerne haben, noch gerne reisen.
Die sind aber einzigartig.
Ich gehöre eben nicht zu denen.
Wir gehören zu der breiten Masse.
Völliger Mainstream. Und ich bin einfach jemand, der gerne Sachen kommentiert. Also Leute, die ja mit mir in die Ferien gehen, haben mir das ja mal wie so ein bisschen in den Spiegel vorgehalten, dass ich ein bisschen sage, wie ihre Nonna, wo alles kommentiert. Jetzt schauen wir das schöne Blümchen, das da vorne sprießt. Und also die Sonne heute, jetzt, also meine Beine schwitzen und meine kleinen Zehen, das tut jetzt gerade ein bisschen weh.
Ich bin das in so einer völlig optimierten, also fast peinlichen Form. Ich sage im Fall in den Ferien etwa 100'000 Mal, ist das schön!
Ich weiss
es. Schau mal! Du hast es gemerkt, gell? Ja. Oder wenn wir so, sind wir in Valencia gewesen und dann kommt einfach die ganze Zeit, sagt Sarah, ist das nicht schön? Haben wir es nicht schön? Und ich kann verstehen, wenn ich allen auf den Wecker gehe, aber ich kann nicht anders.
Hey, aber ich kann eben auch verstehen, wieso du das sagst. Weil wenn du ja dann, und so geht es mir ja auch, oder? Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass es so schön ist.
Und dann könnte man das wie, also man auf ein Plakat schreiben und die ganze Zeit so unter dem Plakat stehen und jubeln.
Ja, und ich werde auch sehr hässig, wenn Leute das nicht so machen.
Ich vertrage wirklich nicht mit Menschen in der Ferien sein, die dann irgendetwas zu motzen haben.
Ja, ich bin dann auch so wirklich so, hey, chill es, geniess es.
Genießen,
Moment, du weißt nicht, ob er zurückkommt. Du weißt nicht, ob du je wieder kannst in die Ferien. Also, geniess es. Und egal, ob du so eine Allergie hast oder eine Qualle dich verbrennt.
Das ist
schön.
Das ist ein kleines Problem vielleicht von pflegenden Angehörigen, von Menschen, die wir haben ja, übrigens, wenn ihr uns dazu hört, es ist ein sogenanntes Zweiergespräch, das wir mal wieder führen.
Das ist vielleicht noch wichtige Info, wenn jetzt alle auf Gäste
sind. Ja, es tut mir leid, das sind nur wir.
Sorry, gell?
Und ja, nein, es kommt niemand mehr. Und wir haben ja darüber geredet, so, was uns hilft in Krisen, was uns unterstützt. Und der positive Nebeneffekt von Krisen ist ja, dass einfach nichts mehr selbstverständlich ist. Ich sage auch, ich kann irgendwie dank den Schicksalsschlägen in meinem Leben, dank begleiten von meinem Sohn, aber ich glaube auch irgendwie der Todesfall, wie gelernt, dass es einfach ein mega Privileg ist, wenn man leben kann, wenn man gesund sein kann, wenn man darf eben in die Ferien gehen, wenn man darf einfach spontan irgendwo in einem Kaffee hocken. Also all das, was für alle selbstverständlich ist, ist halt für Mara und mich überhaupt nicht selbstverständlich. Oder ich sage auch, wenn nichts mehr selbstverständlich ist, wird kleines Glück ganz gross. Und das hat vielleicht ein bisschen den unangenehmen Nebeneffekt, dass wenn dann Leute völlig berechtigt einfach aus ihren Privilegien raus motzen, dass Mara und ich ein bisschen hässig werden.
Ja, das ist vielleicht ist nicht so, Konsequenz, nicht so wenn man mit uns Zeit verbringen will. Nein, natürlich hat man ja auch Empathie für Sachen. Logisch. Aber es ist wirklich, ich glaube, es hat sehr viel mit dem zu tun. Wenn du erfahren hast, ob jetzt in der pflegenden Elternschaft oder auch sonst, dass es eben einfach nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, es ist ja vielen so gegangen, damals in der Corona-Pandemie. Es sind ja Sachen passiert, wo man sich nicht hat vorstellen konnte, dass das passiert. Oder man hat ja sich immer sicher gefühlt und hat gedacht, wir in dem Land, wir werden nie so Einschränkungen haben. Oder wir bleiben gesund. Und plötzlich hat es Zustände, die man noch nie so gesehen hat. Alle Läden zu und man ist isoliert und weiss nicht, ob man mit den Kindern noch raus darf und so weiter. Ist vielleicht Risiko oder jemand im näheren Umfeld erkrankt. Und ich habe jetzt erstmal glaube so ein bisschen gespürt, dass es andere Menschen, die so etwas noch nie erfahren haben, auch merken. Und nicht im Sinn von, ah, jetzt wissen wir mal, wie es ist, sondern mehr einfach, ich konnte mehr Gespräche über das führen und habe das Gefühl, man versteht jetzt auch mehr, was es bedeuten kann, wenn man isoliert ist. Oder was es bedeuten kann, wenn einem nicht mehr alles offen steht, wenn nicht alles zugänglich ist. Wenn man muss, ja, wenn Räume verschlossen bleiben. Ich meine, das ist eine Realität von dir und mir oder von unseren Kindern. Und klar, unsere Kinder sind nicht oder noch nicht auf einen Rollstuhl oder nicht mehr auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber gleich bleibt ihnen mega viel verwehrt. Und unsere Rolle ja als Mütter ist ja ein bisschen ungeklärt. Wir haben ja dann ohne die Kinder wieder andere Zugänge und mit ihnen erleben wir das. Aber es prägt definitiv mein ganzes Leben.
Und wenn dann
mega. Und wenn dann irgendwie der Moment ist, wo das wirklich das Merken von dem Privileg und deren Nicht-Selbstverständlichkeit, ja, ich will es dann einfach wie voll können ausschöpfen. Voll.
Und was ich spannend finde mit dem, oder was mir einfach persönlich wahnsinnig wichtig ist, ist, wenn ich merke, eben, es macht mich vielleicht hässlich oder es nervt mich, ich möchte wie nicht in eine Form von Verbitterung kommen diesbezüglich. Oder auch, also ich möchte wirklich, dass meine Freunde, Freundinnen, die mit mir sind, die dürfen sich dann auch aufregen über ihre Sonnenallergie. Ich glaube, was für mich den Unterschied macht, und das finde ich eben spannend, weil ich kann mich ja auch über Probleme aufregen, die kein Problem sind, das kann ich ja auch gut, ist das Bewusstsein darüber. Und das hat wie, da geht es um Bewusstsein von Erlebnisräumen, wo eben nicht für alle Menschen die gleichen sind und dass gewisse Räume eben verschlossen sind oder dass, wenn man ein Erlebnis hat, dass man dann eben eine Art, oder wie wenn ein Haus hast, weitere Zimmer dazu kommen und dass die Zimmer auch immer mitdrehst. Also ich habe manchmal so das Bild, dass ich wie ein grosses Haus bin mit ganz vielen Zimmern durch auch die Schicksalsschläge, wo ich ein Bewusstsein mir eröffnet worden ist. Weißt, ich denke manchmal auch, durch das Erleben mit dem Cem, meinem Sohn, habe ich ja auch, ich sehe ich in ganz viele andere so Räume rein.
Mhm.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Institution gehe, besuche, dann sehe ich nicht nur sein Erleben, sondern ich sehe vielleicht auch das Erleben von einer Mitbewohnerin oder einem Mitbewohner von seiner Wohngruppe oder vielleicht von denen ihren Angehörigen. Und wenn ich dann auf einen Menschen treffe, der die Räume wie nicht hat in seinem Haus, aber es bewusst hat,
genau,
dann kann ich total, rede ich auch gerne auch über Probleme, wo dann vielleicht der Mensch mir sagt, hey Sarah, gell, jetzt im Vergleich jetzt mit dem, was du gerade erzählst, ist das ja wohl nichts. Dann sage ich, nein, hör auf.
Ja, genau.
Weil man hat immer das Erleben, wo man gerade drin ist und das voll. Problem. Ich meine, sonst könnten wir ja alle sagen, in der Schweiz haben wir kein Problem, wir sind super privilegiert, wir wohnen in der Schweiz. Mhm. Also ich finde, wie bei dem Thema muss man dann auch schauen, weißt du, dass man nicht tut, also dass es gleich auch darf eben sein, oder es ist mir, also ich meine, ich arbeite ja immer, also mein Beruf ist ja, dass die Leute zu mir kommen mit einem Problem.
Ja, und gell, ich glaube, das ist ja auch in meiner Arbeit etwas, was mir mega wichtig ist, dass man ja Differenzen und Privilegien und Diskriminierung kann benennen, aber es ist am Schluss auch nicht ein Wettbewerb. Wer hat jetzt, also du das kannst es ja auch nicht 100% abmessen. Also ich habe einmal ein Interview gemacht mit Franziska Schutzbach, wo ja auch in unserem Podcast war. Also hört die Folge, ich glaube, es lohnt sich. Ich habe ganz viele positive Rückmeldungen übrigens auf das bekommen, was sie auch gesagt hat. Und sie hat das dann einmal gesagt. Das ist ja auch sehr schwierig, oder? Also, und vieles, also, zum das jetzt, welche Privilegien, natürlich gibt's klare Vor- und Nachteile, wo man dann hat. Aber es gibt ja auch Feinheiten. Also, man weiss ja dann auch nicht, ist jetzt, also, jetzt ist der Cis-Mann, hat vielleicht zuchtkranke Eltern gehabt. Oder was ist jetzt schlimmer? Oder jetzt Sexismus zu erfahren als Frau oder die Suchterkrankung der Eltern zu erlebt haben als Mann? Also, und am Schluss geht es ja eigentlich viel mehr darum, dass man Empathie hat füreinander und dass man sich gegenseitig einsetzt füreinander und dass man schaut, dass es eigentlich allen möglichst gut geht und dass alle möglichst viel Zugang haben. Und ich finde das, was du sagst, ist natürlich eine Erfahrung, die dann wie vielen in unserer Gesellschaft auch verwehrt bleibt, sage ich jetzt mal. Also, weil wir sind ja so separiert. Also, wir haben, sagen wir, Durchgangszentrum von geflüchteten Menschen, da sehen wir nie rein. Wir Institutionen mit Menschen mit Behinderung sehen andere nie rein. Palliativstationen und so weiter. Und ich meine, eigentlich würde ich mir manchmal wünschen, dass man mehr würde voll dem mitbekommen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, extrem bei dem, es ist ja eine diese Realität Verbindung von diesen Räumen, weißt
du? Und das sagen ja, eben, das sagen ja dann auch viele, die zum Beispiel dann, ich weiss nicht, im Gymi so einen sozialen so Einsatz gemacht haben, sagen wir, wo sie in einem Altersheim geschafft haben oder so, dass ihnen das mega geholfen hat, dass sie gesehen haben, wie das ist und dass sie das nachher prägt für das ganze Leben. Und ich finde eigentlich, es würde allen gut tun. Also ich meine nicht, dass wir uns müssen, weiss ich, was alles zumuten, oder? Ist ja auch gut, wenn man gewisse Sachen nicht erfahren muss. Aber einfach so mehr, was ist eigentlich hinter diesen verschlossenen Türen los?
Weil das ist ich meine, ja dann das Bild mit diesen Balken, die ich habe. Wir sehen immer nur die Balken und wir sehen ja nicht, eben, was ist dann im Haus. Und ich finde es mega wichtig, was du sagst, mit eben nicht dem Vergleichen und auch nicht. Und mir ist das wirklich immer wieder ein Anliegen, auch wenn du selber ein Schicksal trägst, wo vielleicht ein schweres ist, verlieren nicht die Empathie. Und vor allem auch, bist dir immer bewusst, dass du nicht weißt, was der Mensch, nicht der Mann, der Mensch, trägt.
Ja, und es entschuldigt ja auch nicht alles. Also, ich meine, ich habe wirklich in letzter Zeit sehr heftige Tage gehabt mit IV-Abklärungen. Und also wirklich mega viele Diskussionen in allen Bereichen, wo meine Kinder unterwegs sind. Und natürlich bin ich dann auch mal hässig und fahre irgendjemand an. Aber es entschuldigt auch nicht, wenn ich jetzt eben in dem Frust und alle anderen einfach würde wegen dem irgendwie angehen. Weißt du, was ich meine? Also, ich muss ja dann gleich irgendwie sagen, auch ich muss irgendwo die Empathie aufbringen, mal an für die Probleme der anderen. Aber auch, ich will ja gleich auch liebevoll mit anderen Menschen noch umgehen können.
Was hilft dir, die Empathie zu behalten? Also was hilft gegen Verbitterung? Gerade wenn man schwere Schicksal trägt.
Hey, was hilft? Also vielleicht das, wo wir auch öfters darüber reden, ist irgendwie, wie, ich weiss es nicht, woher das genau kommt, oder? Aber es ist, glaube ich, ein Grundoptimismus in mir inne. Oder Hoffnungslosigkeit ist zum Beispiel etwas, was ich bisher, ich schließe es nicht aus, aber bisher als Gefühl nicht oft gespürt habe. Es ist irgendwie so, wenn so Krisen kommen, wenn so Frustsituationen kommen, dann, ich glaube, ich kann es so ein bisschen in der Vogelperspektive betrachten und sagen, okay, das passiert und jetzt geht es mir mega heavy schlecht. Und jetzt muss ich mal schnell mich können erholen, aber ich denke dann glaube parallel schon darüber nach, was ich jetzt dort drinnen für Möglichkeiten habe. Also so, und ich denke, es hat schon fest mit meiner Prägung zu tun. Ich habe ja schon auch lange irgendwie gefunden, meine Kindheit ist zum Teil auch nicht nur rosig gewesen und ich war auch wütig auf meine Eltern und von vielen Wechseln, viel Zyklen und heute finde ich so, ich habe dort eine mega Resilienz mitbekommen. Meine Mutter war jemand, der immer Lösungen gefunden hat. Mhm. Also, auch wenn jetzt irgendwie, sagen wir, ich habe eben damals habe ich die Chemieprüfung nicht geschafft. Das ist natürlich jetzt in meinen Augen heute das Mini-Problem, oder? Aber dann hat sie einfach, easy, jetzt hast du halt die Chemieprüfung nicht geschafft, jetzt schauen wir, oder? Also es ist immer so, oder irgendwie eben der Mietvertrag ist gekündigt worden, wir haben müssen zügeln und dann schaut man halt und es gibt immer Lösungen, oder jetzt haben wir irgendwie wenig Geld und jetzt schauen wir, was wir machen, also mit dem weniger Geld. Ich glaube, sie hat das sehr fest in mir angelegt, ja.
Das ist etwas, was uns verbindet. Auch ich habe eine Mutter, die wahnsinnig kreative Lösungsfinderin war, aber auch andere Menschen, die mich grossgezogen haben. Und ich glaube aber, was mir am meisten hilft, ist auch, ich glaube, ich habe Menschen per se wahnsinnig gern.
Ich auch.
Also darum habe ich meinen Beruf auch so gern. Also darum tue ich mich auch jeden Tag gern mit dem Menschen auseinandersetzen und mit Menschen reden und sie dürfen zu mir kommen und sagen, wo es gerade drin steckt. Und ich habe wirklich auch so die Vorannahme von im Grunde gut. Also von Menschen handeln eigentlich in positiver Absicht. Manchmal geht es total letz, aber es gibt wie in ganz vielen Menschen eigentlich ein Bemühen. Und das hilft mir auch. Ich habe jetzt diese Woche erlebt, dass ich beschimpft worden bin, wo ich meinen Sohn versucht habe, über das Telefon zu beruhigen. Und ich bin im Zug beschimpft worden. Und ich meine, es war total daneben gewesen, weil ich habe dieser Frau gesagt, ich bin mit meinem Sohn, der hat eine Behinderung am Telefon. Und sie hat mich weiter beschimpft und ich habe dann das Abteil gewechselt. Aber ich merke dann, es macht mich also verletzt und es macht mich hässig. Aber es kommt bei mir nachher schon auch, okay, gut, das ist, muss ein Mensch sein, wo aus irgendeinem Grund, eben, ich sehe es ja nicht, oder ich sehe nicht in das Haus hinein, irgendwo ganz viel Verbitterung, Frust und vielleicht weiss auch nicht, was tragen hat. Vielleicht auch nicht, oder? Das kann auch sein. Aber ich glaube, so der Ansatz, immer wieder auch ins Gute oder die Richtung der Aufmerksamkeit, und das ist auch ein bisschen ähnlich, wie du sagst, mit den Lösungen finden. Also eben, so eigentlich kann man so das Bild, ich habe jetzt gerade so ein Bürzi da hinten, weißt du, dass ich mich wie so ein nehme an meinem Bürzi und dann, Bürzi ist ein lustiges Wort, gell?
Ja, das Ballettbürzi.
Ja, wo ich nie gehabt habe. Frau Günzi hat immer geschumpft vom Mezzentin, das Zürich mit mir, wegen Bürzi, wo ich nicht gehabt habe. Aber so mich nehmen am Bürzi und eigentlich wieder die Richtung von der Aufmerksamkeit auf das lenken, wo eben eine Lösung könnte sein oder wo vielleicht könnte, eben, ich versuche sie mir einzuordnen und sich selber, also ich finde sogar, wenn du Schicksalsschläge erlebst, dich selber nie zu wichtig nehmen.
Ja, mega fest, das glaube ich wirklich
also
auch.
Also ich glaube, das hilft so fest, wenn man sich selber, also erstmal, wenn man immer wieder sagt, was weiss denn ich? Also ich weiss es nicht, ich weiss nicht, was haben andere, also weisst du, also die Haltung, nur ich kann ganz schwer es tragen und nur ich bin irgendwie arme oder so, dass also logisch hat man so einen Moment, wo man denkt, nein, also kann es jetzt mal an mir vorbeifliegen, oder? Ist okay, oder? Und ich sage ja immer, es ist so herzig, mein Freund hat das tatsächlich versucht zu machen am Todestag von meiner Gott. Ich sage ja lange, ich will eine Liste von richtigen Arschlöchern, die früher haben sterben müssen. Und ich meine damit, wenn mir jetzt jemand zuhört und das möchte anfertigen, und ich meine damit wirklich Diktatoren, also ganz schlimme Menschen, die ganz schlimmes Zeug gemacht haben. Ich habe das Gefühl, es würde mich so ein bisschen beruhigen. Also diese Seite habe ich ja dann schon auch.
Ein bisschen morbide Seite.
Es würde mich nicht beruhigen oder sagen, okay,
vom Karma,
es haben nicht nur die Guten müssen sterben zu früh.
Ja.
Weil ich habe immer so den völlig subjektiven Eindruck, es sterben immer die Guten zu früh.
Hey, das ist noch spannend, weil also ich bin, es ist ein bisschen weniger morbid, meine innere Gleichung. Die geht nämlich so, dass ich mir gesagt, es kommt im Fall alles zurück.
Ja, eben, und das stimmt
und
ja auch
nicht.
Und
dann kann ich es aber, nein, es stimmt natürlich nicht, aber ich kann es manchmal einfach ein bisschen loslassen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja,
andere
Karma,
beten
oder?
Zu Gott und sagen so, ja, Gott wird es richten. Und ich sage einfach, ja, ich glaube an Karma oder so. Und dann kann ich mich davon distanzieren.
Ich habe eine Freundin, die immer so gesagt hat, im nächsten Leben wird das so ein Wurm, der sich nicht bewegen kann. Das habe ich auch so lustig
ja,
gefunden.
Ich kann gerne Würm.
Du hast gerne,
hast
ja.
Du gewusst? Ich glaube, die
haben also ein Engerling.
Ah, oh nein, gut, okay. Aber die werden ja nachher schön. Einfach, wenn es Engerling sind, sind sie grusig. Und sie sind in meinem Garten und sie fressen.
Die sind
einfach
mega zerstörerisch.
Ab. Ja.
Okay, wir sind jetzt.
Gut, wir sind ein bisschen abgedriftet.
Wir sind
gell?
Abgedriftet, aber, ja.
Aber wir sind eigentlich ein bisschen bei der Hoffnung auch gewesen.
Ja, und auch eben, wie klingt es einem? Ich glaube, wir sind im Moment aufgefordert, einfach mit dem allem, was passiert. Ich schaue so zurück auf die letzten Monate und ich denke, hey, wir brauchen Empathie, wir brauchen Menschlichkeit und wir brauchen Hoffnung.
Absolut. Und ich glaube auch, in dem Innen braucht man für all das eine Art von einer Sprache. Weil manchmal habe ich das Gefühl, mir verstummt, weil so viel heftig ist, dass wir nicht einmal mehr Sprache dafür haben. Und mir ist jetzt das wie auch noch in den Sinn gekommen vorher, weißt du, wo du gesagt hast, jetzt die Situation zum Beispiel im Zug. Oder eben, wenn ich so merke, mir geht es gerade nicht gut oder es nervt mich mega fest, dass um mich herum jetzt, sagen wir, alles nur Families sitzen an dem Sandkasten, wo jetzt in meinen Augen kleine Probleme haben, die jetzt halt für sie gross sind. Aber wenn ich dann irgendwie eine Sprache kann entwickeln für das, was das jetzt genau mit mir macht, hilft mir das mega fest. Mhm. Oder weißt du, wieso auch können sagen, hey, es überfordert mich. Also letztens hat mir eine nähe Person hat das einfach sehr simpel so gesagt, hey, im Moment überfordert mich einfach alles mega fest, was da passiert auf dieser Welt. Und man fühlt sich dann so quasi sinnlos in seiner kleinen Tätigkeit, oder? Wenn man jetzt irgendwie in seinem Berufsfeld, weil man kann ja nicht die Weltlage total verändern. Und ich habe das mega gut gefunden, dass man einfach so wie kann sagen, was eigentlich, oder auch kann sagen, hey, jetzt fühle ich mich frustriert. Oder auch dieser Person kann sagen, oder nur schon Sprache haben und sagen, hey, ich bin mit meinem Kind, das eine Behinderung hat, am Telefon. Das, oder wenn du gar nichts würdest sagen,
dann wäre es noch schlimmer.
Wäre es doch noch schlimmer.
Und was du ja dort ansprichst, gehört, und das glaube ich, brauchen wir, und das habe ich jetzt auch so ein bisschen versucht anzusprechen, schon, ich dich gefragt habe, was hilft dir, die Empathie bewahren? Oder weißt du auch so, wenn ich sage, ich möchte eben nicht verbittert sein, ich möchte wirklich immer mir die Empathie behalten, ist das Thema Selbstregulation. Und dort genau das, was du eben sagst, mal innehalten dürfen und sagen, okay, ich bin gerade überfordert, ich bin gerade traurig, ich bin gerade hässig, ich bin gerade verzweifelt, dass der Mensch hat müssen sterben, weil es macht mich mega traurig. Oder eben, ich halte es gerade nicht aus, dass mein Kind nicht wie die anderen kann Rutschbahn durchab, weil es tut mir weh. Und noch nicht gerade in die Lösung, sondern einfach mal das dürfen als Sprache gegen aussen, aber auch, das finde ich fast noch wichtiger, gegen innen. Weil dort fängt es ja an, dass wir ganz häufig uns selber das absprechen. Und dann kommt oft so eine Aggressivität gegen aussen von eben dann irgendwie, ja, das ist doch kein Problem, das du hast oder so. Aber wenn ich einfach mal bei mir bleibe und mich in dem hebe, das merke ich, so ist für mich ein Schlüssel, mich zu heben in dem, ich bin gerade traurig. Dann kann ich auch wieder in die Empathie und in die Verbindung. Aber absolut, ich muss auch mit mir in die Verbindung.
Das ist vielleicht das, was ich gemeint habe, wo du mich gefragt hast, weißt du, mit dem zuerst mal aushalten oder auch annehmen, dass das jetzt mit mir passiert, dass es jetzt zu viel ist, dass es jetzt heftig ist, dass es jetzt der Körper eine Reaktion zeigt, oder?
Und dort, und das ist etwas zum Beispiel, wo ich so merke, in der Freundschaft mit dir, und klar, wir haben sehr ähnliche Erlebnisräume, und du bist auch ein Mensch, der die Räume heben kann. Aber ich finde eben, das Heben ist so ein Schlüssel, dass man eben, wenn es jetzt irgendetwas ist, irgendeine Krise oder eben einfach allein die Weltlage überfordert, es passiert wieder etwas. Und man hat das jetzt auch ganz stark gemerkt, eben, wo zum Beispiel das jetzt mit der Colin Fernandez gekommen ist, oder so die Erschütterung spüren. Und dann einfach mal dürfen innehalten und sagen, ui, das ist gerade auch schlimm. Und dann nicht müssen relativieren, nicht müssen gerade in eine Lösung, nicht gerade müssen in eine Handlung. Und das ist schwierig, aber ich glaube, es ist ein mega Schlüssel, dass man mit all dem umgehen können. Und das ist etwas, wo ich merke, wenn ich dir etwas erzähle, dann kannst du das von, oh, das ist mega traurig. Oder, ja, das ist jetzt einfach scheiße.
Oder ja, weißt du, ich glaube, bei mir ist es wie so ein Mantra. Ich glaube, es ist wie zusammenhängend. Eben, es ist so wie, eben, es ist mega traurig und wir finden einen Weg.
Aber ich glaube, es muss dann noch nicht gerade
darüber geredet werden. Nein, den müssen wir noch nicht wissen. Also weißt, es ist jetzt auch zum Beispiel auch mit meinem Sohn ein Thema gewesen und so Wege in der Berufsfindung zum Beispiel. Und irgendwie ist es ein Satz, der sich so etabliert hat. Also es gibt immer eine Lösung. Man findet immer eine Lösung. Wir wissen sie jetzt vielleicht noch nicht. Aber ich glaube, das ist das, was mir Kraft gibt, dann die Hoffnung auch nicht zu verlieren.
Aber es braucht wie den Zwischenschritt, bevor man dann darüber redet.
Absolut.
dass es eben einfach auch mal darf sein, mhm, und auch berechtigt ist, dass man eben die Gefühle hat und dass man das darf verbalisieren darf. Ich finde das auch wichtig, weil ich, mhm, glaube, wenn man wie eine Zahnputzfrau, weißt du, so ein Gefühlsmann hätte ich dann gern, hätte, die im Kindergarten schon kommt, oder? Hey, und einfach würde so darüber reden, mega, es gibt die Gefühle und die sind.
Mhm. Es ist ja jetzt im Lehrplan 21 auch ein Thema, das ist ja dann eine Kompetenz, Gefühl benennen.
Ja.
Ich weiss das noch, wo ich in
aber ich meine aber nicht nur benennen, sondern heben mal,
ja,
dürfen.
Natürlich,
das dürfen,
aber ich finde, das ist ein Unterschied. Zu mir haben das so in dieser Art,
nein,
noch nicht gelernt.
Ja, ja, ich weiss.
Und das ist neu. Mhm. Und ich meine, auf das gestossen bin ich eigentlich, als ich in einer pädagogischen Buchhandlung geschafft habe, dass jetzt mega viele so Bücher kommen. Also natürlich ist es dann so eine Kernkompetenz, oder? Obwohl es das eigentlich wäre. Und ich meine, es gibt ja auch die Glücksschule und so. Also es gibt ja, es hat mega viel, also gibt das ja auch Glück ins Leben, wenn du eben einerseits das Gefühl kannst benennen und sie auch kannst heben und sie vor allem auch darfst haben.
Mhm. Das meine ich. Mhm. Weil dann kannst du eben, wenn es kommt, kannst du es wie regulieren, indem es einfach mal darf sein.
Mhm. Absolut.
Und dann finde ich eben spannend, oder, mit der Lösung, wie dort geht es ja dann wieder darum, eben, du sagst wie, es gibt immer irgendeinen Weg. Und das langt ja manchmal schon. Ich hatte mal so einen guten Therapeut gehabt. Der hat mich aber auch schon länger gekannt. Und der ist, ich sage ja, mir ist der Mann abhanden gekommen. Also, mir hat ja wirklich, mein Ex-Mann hat nochmal eine Familie gegründet. Also, das Klasse, so wirklich das Klischee ist mir widerfahren. Und dann ist ja einfach mal wirklich so, dass du denkst, jetzt schaffst du es nicht mehr. Also, es ist einfach wie zu viel. Mhm. Und dann bin ich bei dem gekocht, habe Brüder gesagt, ich schaffe das nicht. Und dann hat er einfach so gesagt, das fühlt sich jetzt gerade so an, Satir. Also er hat es gehabt, das, mhm, Gefühl. Aber ich bin sicher, ich kenne sie schon lange, sie schaffen das. Und dann habe ich gedacht, nein, ich schaffe es nicht, nein. Und irgendwie, und finanziell hatte ich Angst gehabt und dies. Und er immer wieder so, ja, das fühlt sich gerade an. Und ich verstehe, dass sie auch Angst haben. Und ich verstehe, dass das alles gerade ist. Aber ich weiss, sie werden den Weg finden. Jetzt viereinhalb Jahre später, weiss ich, hat recht gehabt. Aber so ein Gegenüber haben, wo, und das machst du eben auch, oder ich mache es auch bei dir, mm, oder wie zu sagen, es gibt einen Weg. Das,
ja,
hilft,
ich glaube,
so.
Es hilft mega. Und weißt, wir kommen jetzt auch viele Gespräche in den Sinn, die wir geführt haben, auch hier im Podcast.
Ja, mega.
Wo es ja auch sehr oft gegangen ist, oder wo wir gefragt haben, unsere Gästinnen, wie hast du den Mut gefasst, zum Beispiel die Entscheidung, mhm, zu fällen? Mhm. Oder wie hast du denn das Können aus dieser Beziehung raus? Oder mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit? Oder, und so weiter. Oder dich in deinem Aktivismus so gegen raus positionieren, obwohl das eigentlich, also gefährlich ist und so weiter. Und ich glaube, es hat sehr viel auch mit dem zu tun, oder? Also, dass man dann auch das Gefühl, weil wir haben ja alle Angst. Also, wir haben wirklich alle Angst. Und es ist ein menschliches Gefühl.
Und es ist auch ein wichtiges. Stell dir mal vor, wir hätten keine Angst.
Ja, natürlich.
Dann würde mal ich zum Fenster rausgumpen. Wir wären gar nicht mehr am Leben. Dann musst du dir mal überlegen, wie wichtig Angst ist.
Ja,
ist
es ist ja auch oft so, dass man dann auch, oder die Angst will einem ja auch oft etwas zeigen, wie, mhm, Wut auch. Bei mir ist Wut das Thema mit Grenzen zum Beispiel. Angst kann auch ein Gefühl sein von Überforderung zum Beispiel. Genau, aber ich denke, wieso, wenn du natürlich wie dort, kannst es mehr integrieren, einmal üben oder versuchen, dann bleibst du vielleicht auch in unangenehmen Situationen weniger lang. Weil das ist etwas, was mich schon sehr stark beschäftigt, was ich ja da auch immer wieder sage. Ich finde wirklich, ich weiss es zu wenig bei den Männern, aber ich kann jetzt einfach für die Frauen in diesem Podcast auch reden oder für Flinta-Personen, dass sie sehr lange verharren, die Situationen, die schon so lange für sie nicht mehr gut sind. Weißt du, das können ja auch kleinere Sachen sein, wie ein Job, der einfach nicht mehr gut ist oder eine Wohnsituation, aber bis hin zu ganz heftigen Sachen. Und ich glaube einfach, dass es, also dass das auch eine Strategie ist, um so Entscheidungen zu treffen. Oder ich weiss nicht, wie hast du so Entscheidungen getroffen?
Ja, ich glaube, dass ja, also man kann ja sagen, der Gegenpol von Angst ist ja Vertrauen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt wieder mit meinem Bürzi komme, oder, und mich dann wieder nehme, oder, dann mich wieder richtig Vertrauen ausrichte, ist ja genau das, der Satz, es gibt einen Weg. wie dann musst du nicht mehr so Angst haben. Also das heisst, die Entscheidungen treffen, wo wir, und ich glaube, wir beide kennen, dass wir auch schon verharrt sind. Und dass wir im Nachhinein gedacht haben, sicher, hey, wären wir doch früher gerade, irgendwie daraus raus, ob das jetzt eine Beziehung ist, ob das ein Job ist, ob das was auch immer ist. Und wenn ich aber dann so zurückschaue, habe ich gleich auch immer wieder Entscheidungen getroffen und Veränderungen gemacht und auch den Mut gehabt. Und dort ist schon eben das auch vorgelebt, wo er, also ich glaube, wenn du das Glück hast, dass du zum Beispiel Eltern hast oder sonst Bezugspersonen, die es auch verändern.
Aber dann, was, wenn du es nicht hast?
Ja, dann glaube ich, ist das etwas, wo man sich sehr wohl erarbeiten kann, indem du immer wieder wirklich, also einerseits weißt du auch das, was jetzt zum Beispiel Steffi Buchli gesagt hat, wirklich auch mal schauen, okay, worst case, was kann dann wirklich passieren? Was ist das Schlimmste und was mache ich dann?
Das ist auch etwas, was mir auch
das entlastet so. Oder? Einfach wirklich mal das Schlimmste. Und dann ist ja so das Schlimmste. Und dann kannst du auch sagen, okay, was wäre denn das Best Case? Und was ich aber am hilfreichsten finde, ist eigentlich das Real Case. Also wirklich so der, eben, wir haben auch in dieser Krisenbewältigungsfolge darüber geredet, es gibt immer, oder? Plan B, C, D, E, F. Und das einfach mal aufschreiben, was wäre auch noch möglich. Und dort dann wirklich das auch füttern. Weil was ich schon glaube, ist, wir haben in der Schweiz, also ich meine, die Schweiz ist auch eine Kultur, man verkauft unglaublich viele Versicherungen.
Ja,
mega. Man tut ganz viel oder Geld verdienen mit der Angst von Menschen.
Ja, aber eben, das ist auch eben dann die vermeintliche Sicherheit.
Genau, sich alles. Schafft. Also Kontrolle, Sicherheit, das sind wir wirklich in der Schweiz konditioniert. Ich kann sagen, es ist auch eine kapitalistische Struktur. Ich finde wirklich, die Schweizer Kultur ist da noch besonders gut drin. Ui, was kann da echt passieren? Ui, musst du aufpassen. Und ich finde schon, man kann einfach im Alltag, im kleinen Anfang, ein Vertrauen mehr füttern. Einerseits, indem man sich immer wieder ausrichtet, was ist mir auch gelungen, was ist gut. Was ist irgendwie, habe ich Angst gehabt, es ist dann aber anders rausgekommen. Also wirklich sich das auch wieder sichtbar machen. Und aber auch im Gespräch mit Menschen mehr das Vertrauen füttern. Mhm. Weil das macht so einen Unterschied, wenn du irgendwie zum Beispiel darüber redest, dass du irgendwie sagst, hey, ich merke so meine Beziehung, ich bin nicht sicher, ob ich mich trennen soll oder nicht. Und du hast eine Freundin, die dir sagt, hey, das kann ich verstehen, dass du dir die Gedanken machst. Das ist sicher sehr schwierig. Einfach, dass du weißt, wenn du dich willst trennen, dann schaffst du das und ich bin da. Als wenn du es Gegenüber hast, wo dann dir sagt, ui, nein, ja, wie machst du denn das mit dem Geld?
Können wir mal kurz da bleiben? Ja. Weil ich weiss, was ich so spannend finde. Ich würde jetzt sagen, so in meinen letzten 10 Jahren ist das eine von der, glaube, grössten Erkenntnisse in Beziehungen, nicht, also weißt, egal welche Art von Beziehung mit Menschen, dass das eigentlich ein bisschen wie ein God ist für fast alles. Ob gegenüber oder jetzt auch bei mir, wenn man das macht, was du sagst, nämlich nur mal das annimmt, was die Person sagt, und nicht sofort entweder den Schmerz wegnehmen. Also so, nein, eben so wie wir auch Kinder erziehen. Ich auch mega oft meinem Sohn gesagt, bist jetzt nicht traurig, nein, musst jetzt keine Angst haben und so. Natürlich gibt es ja Situationen, wo man dann auch sagen kann, es gibt jetzt kein, also es ist jetzt keine Situation, die gefährlich ist für dich zum Beispiel, oder? Aber weißt du, so wie das Annehmen von, oder das Zuhören, ich höre dir zu, ich höre, was du sagst, ich höre, es ist für dich schwierig, es ist für dich schmerzhaft, es macht dir Angst. Und dann, ich glaube an dich, ich sehe, was du kannst, oder wie kann ich dich darin unterstützen, in meinen Möglichkeiten. Und wie simpel das eigentlich wäre, wenn wir so miteinander umgehen. Und dort habe ich im Fall wirklich glaube, manchmal meine grössten Enttäuschungen in meinem Leben, dass ich merke, ich erlebe es immer wieder, dass ich du hast vorher gesagt, ich kann das heben. Oder? Ich kann die Gefühle heben, ich kann Räume heben, Menschen. Aber ich kann es im Fall auch nicht immer. Oder? Es gibt ja dann die Momente, wo auch ich einfach am Ende bin.
Ja, klar.
Und ich erlebe es aber wirklich auch immer wieder, dass es den Leuten mega schwerfällt, auch auszuhalten, wenn das Gegenüber vielleicht auch stark wirkt oder sonst immer alles so ein bisschen mehr im Griff hat, oder? dass jetzt die Person leidet oder dass die jetzt brüllt oder dass die jetzt Angst hat, dass die in Not ist. Und für mich wäre es eigentlich, also ich würde das gerne ein bisschen rausschicken, weißt du, wie ich meine? Ich fände es schön, wenn sich das mehr verbreitet, dass wir einander mehr das sagen können, dass wir uns hören und erkennen in dem, wo ist, und gleichzeitig jetzt uns auch nicht noch mehr Angst mehr machen dort drin, oder? Also, was ich dann zum Beispiel erlebe, ist, also ja, also jetzt bist du total an der Grenze. Jetzt musst du wirklich schauen, dass du nicht so viel Stress hast. Jetzt darf gar nichts mehr sein. Und musst dann schon schauen, sonst hast du dann ein Burnout. Ja, dann komme ich ja total in Angst, oder? Natürlich, wenn jetzt jemand kommt und dann sagt, schau, ich mache mir Sorgen um dich, können wir mal zusammen sitzen, ist das auch nochmal etwas anderes. Aber einfach mal zuerst so irgendwie, hey, ich bin da. Und du darfst jetzt einfach mal loslassen.
Und ich glaube, dort sind wir aber, oder jetzt so aus meiner beruflichen Perspektive, halt ganz fest im Thema Selbstregulation. Weil, oder wenn ich jetzt ein Gespräch habe und ich habe einen Sender und einen Empfänger, dann ist es ja so, dass der sendet, in dem Sinn ja etwas auslöst im Empfänger. Und dann haben wir halt ganz oft, dass das irgendwie Stress auslöst, Beunruhigung, Angst, eigene Themen vielleicht angeht. Und dann passiert halt nicht der Schritt von eben mal zuerst bei sich heben. Sondern es geht gerade im Stress, das ist dann halt so ein Stressmuster, wieder raus. Und darum fällt es uns Menschen so wahnsinnig schwer, eben einfach mal zu heben und nutzlosen, gerade wenn es um Probleme von anderen Menschen geht. Und ich finde, das hilft, also ich finde, es hilft zu wissen, wie wir unter Stress funktionieren, auch zum nachsichtig sein in diesem Bereich. Es hilft mir wieder in der Empathie, wenn ich zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel die eigene Mutter, ist ein schönes Thema, weil ich merke auch, ich bin manchmal eine Mutter, ich meine, wir Mütter wollen ja einfach, dass es dem Kind gut geht. Und das ist wirklich etwas, was für mich so befreiend ist, wo ich wirklich gemerkt habe, die Beziehung zu meiner Mutter. Wenn ich selber richtig Angst habe, dann ist nicht meine Mutter die erste Ansprechperson.
Nein.
Weil sie hat ja noch mehr Angst um mich. Und da kommt meistens dann irgendeine Aussage, die mir noch mehr Angst macht.
Hat sie dann auch gerade eine Lösung?
Ja, also, ja, logisch, oder? Und das erkenne ich aber wirklich auch, jetzt gerade, wo meine Kinder noch älter geworden sind, auch bei mir selber, der Reflex. Und muss mich dann richtig selber regulieren. Und darum merke ich auch, ich habe noch viel mehr Verständnis für meine Mutter, dass sie das nicht immer so gleich kann. Und das heisst, wenn wir im Stress sind, dann haben wir nicht Zugriff auf unsere Ressourcen und dann können wir auch nicht gleich gut zuhören. Also das heisst, wenn man jetzt würde sagen, ich möchte das mehr lernen, dann geht es eigentlich darum, dass ich lerne, ich habe nämlich das als Bild von einem Ball. Ich komme einen Ball zugeschossen über, oder ich empfange. Nicht
geschissen.
Das ist ein lustiger Versprecher. Er kommt, ich komme über, ich hebe ihn und ich muss ihn nicht gerade zurückschiessen. Sondern ich kann ihn heben und wenn er Stress auslöst, darf ich mich regulieren mit dem. Und ich habe das zum Beispiel ganz extrem wirklich für mich auch bearbeitet mit dem Thema zum Beispiel Krebs. Ich habe zwei nahe Menschen an Krebs verloren. Und merke, wenn jemand über Krebs mit mir redet, dann passiert bei mir sofort etwas. Und dort dann wie für mich wie herausfinden, und das habe ich wirklich, also ich merke so, es ist wie gut, oder? Also im Praxissetting sowieso, aber ich meine jetzt mehr im Privaten. In Praxis muss ich es ja eh können, oder? Das ist ein Teil von meinem Job.
Ja,
aber dort, wie, wenn du merkst, also wenn jetzt jemand zulässt, der sagt, hey, ich stimmt, ich merke auch, ich gehe dann schiessen so oft rein und füttere die Angst, kann so eine schöne Übung sein, mal sich zu überlegen, ja, was mache ich denn mit mir, wenn ich Angst habe? Also, wie tue ich mich beruhigen? Wie reguliere ich mich? Das ist mega schwierig. Und dann auch nachsichtig mit sich sein, weil eben, ich finde, wir sind alle nur Menschen, wir sind einfach manchmal im Stressmuster, unser vegetatives Nervensystem schlägt aus und. Also, aber ich finde allein schon das Bewusstsein darüber ist irgendwie hilfreich.
Ja, völlig. Und auch irgendwie wahrscheinlich auch so Werkzeuge finden, weißt du, bei mir funktioniert Ablenkung eigentlich auch noch recht gut. Also, aber es ist wie so, ich weiss manchmal nicht, ist das jetzt mit dem Älterwerden, ich habe das, oder vielleicht unbewusster Ablenkung gemacht, wo ich jünger gewesen bin als jetzt. Weisst, jetzt ist es so wirklich, dass ich finde, so, weisst du was, kein einziges Mail lese ich mehr, weil ich bin heute nur noch im Kampfmodus, weil irgendwie eben so Themen, wie ich sage, für mich stimmt das und das nicht mehr und es kommt immer irgendwie ob das zurück, was mir ja noch schlechter tut. Also Laptop zu und ich weiss nicht, ich gehe jetzt irgendwie schwimmen oder so. Es ist wie so bewusster. Und man merkt, so Strategien helfen mir. So ein bisschen Exit-Strategien. Weißt du, also jetzt verlasse ich im Fall die Dynamik oder jetzt verlasse ich irgendwie das Thema auch einen Moment. So.
Ja, und das kannst du ja nicht. Also kannst du nicht immer, oder? Nein, wenn du jetzt im Gespräch sagst, du, ich gehe schwimmen, gell? Tschüss.
Nein, logisch nicht.
Aber
noch vielleicht irgendwann zwischen. Also weißt
du? Ja, und das Prinzip, oder? Von eben, wie reguliere ich mich? Und ich habe das auch schön gefunden, wie Elisabeth Joris das beschrieben hat. Sie geht dann so in Abstand und schaut von draussen. Das hast ja du vorher auch gesagt. Mhm. Und ich glaube, dort ist schon das Alter, das ist 80. Und meine Großmutter hat, die ist ja fast 95 geworden, die hat kurz vor ihrem Tod gesagt, ihr käme es vor, sie hätte einen Logenplatz im Theater. Und um sie herum spiele ich immer so das Theater, aber sie müsse auch ehrlich sagen, sie hätte schon alles gesehen, fast. Also, und es wiederhole ich sich teilweise. Und ich habe das, sie hat das so gesagt, so in einer Gelassenheit, aber du hast auch gemerkt, sie freut sich auch auf dem Theater, oder? Eben Urenkelkind und. Aber sie ist auch so ein bisschen so, dass sie wie, das kann ich mir noch vorstellen, dass du so alt bist, dass du noch mehr Abstand hast und halt so dann auch mehr Gelassenheit.
Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es eigentlich so ein, manchmal auch eine Fehlinterpretation ist von dieser Frau, ist im Fall frustriert und zieht sich zurück und einfach, ich bin, also vielleicht ist, hat sie auch einfach leer genug.
Ja, also meine Großmutter hat das gehabt. Eben.
Die hat und dann haben wir vielleicht auch mal gut gesagt, das sind die frustrierten alten Frauen, die sich da in die Gärten zurückziehen. Aber ich stelle mir das eigentlich noch okay vor in meinem Schrebergarten, wenn ich dann einfach ab und zu meine Ruhe habe.
Ja.
Ja, es ist ja auch noch spannend, wie das verbindet ja auch alle oder wirklich eigentlich alle Gästinnen, die wir hatten, dass sie sehr fest sagen, also dass sie an dem Thema Abgrenzung arbeiten, oder? Das Thema Mut und Angst oder auch so den eigenen Weg gehen. Und das gehört ja irgendwie auch alles zusammen,
ja,
oder?
Wie der eigene Weg ja nicht gehen, ist ja ganz häufig ein angstbesetztes Thema. Also du gehst den Weg nicht, weil du Angst hast vor dem Anecken, vor den Konsequenzen, vor den Reaktionen. Und das finde ich schon auch. Also ich mag das auch so an dem Gesprächsformat, dass ich einfach merke, wir haben mit so vielen Frauen schon geredet und wir haben vorhin also gemerkt, es ist fast ein bisschen komisch, wieder so mal allein da zu sitzen. Dass immer eigentlich wie wieder so rausfinden, also ich finde es so entlastend, alle brauchen Mut. Alle kennen die Unsicherheiten. Alle kennen die Angst auch vor den Reaktionen, vor dem Anecken und. Alle kennen, dass es lang verharrt. Und gleichzeitig alle, wenn sie irgendetwas verändert haben, sagen, lecker, ist das gut gewesen.
Ja, das hast doch du auch letztens in einem von den letzten Gesprächen
gesagt. Ja, dass noch nie jemand bereut hat.
Genau, so, also dass du noch nie jemanden in der Praxis gehabt hast, der gesagt hat, hey, leck.
Habe ich den Job noch gekündigt? Aha. Habe ich noch nie erlebt. Wieso habe ich den Mann nicht verlassen? Habe ich noch nie erlebt. Und das ist ja, eben, und dort glaube ich schon, ist es auch eine Strategie, um wieder so ein bisschen das Vertrauen zu finden, auch sich mal zurückerinnern. Hey, vor was habe ich alles schon Angst gehabt? Und ist es nachher, also, ich habe es überwunden, ich habe es bewältigt. Ich mache das sogar mein älterer Sohn mit der Behinderung, hat ganz, ganz starke Ängste. Und das gehört auch zu seiner Erkrankung dazu und zu seiner Behinderung, also Angsterkrankung auch. Und ich mache das aber auch mit ihm. Ich tue regelmässig aufzählen, welche Angst. Angst vor dem bellenden Hund hast du nicht mehr. Und Angst vor dem Liftfahren hast du auch überwunden. Und das kann man, also ich mache das mit ihm wirklich so, ich habe es auch schon mit so Pikto, ja. Schau, alles nicht mehr, alles Vergangenheit. Und dann merkst du, er hat auch Freude. Und er ist so stolz und er kommt ins Vertrauen wieder und aus der Angst. Und das kann man wirklich auch, also in einer komplexeren Form, bei sich selber machen. Dass man sich überlegt, hey, wie oft habe ich schon Angst gehabt? Und nachher, ich habe es bewältigt. Ich habe einen guten Weg gefunden, wie du würdest sagen.
Ja, ich finde das auch noch spannend in der Zusammenarbeit mit Menschen im Autismus-Spektrum. Jetzt ohne kognitive Behinderungen. Habe ich das schon oft gehört, dass sie dann das wie als Referenz können. Also so, jetzt, also wie so eine Situation, wo sie haben können überwinden. Also sagen wir jetzt in einer grossen Gruppe in einem Workshop, mhm, ohne zu wissen, was dort auf sie wartet. Oder nur wenig zu wissen. Und dann wie so aufschreiben, das habe ich geschafft. Und dann ist das nachher wie eine Erinnerung daran, wenn wieder so eine das Situation kommt.
Weil es eben, das meine ich, ja im System, genau, auch abspeichern.
Und das finde ich im Fall jetzt gerade so interessant, oder? Auch wenn du deinen Sohn oder jetzt auch eben mit meiner Tochter kenne ich das ja auch. Dass eben, dass man eigentlich nämlich auch mega viele Strategien, wo man eben mit Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, Demenz und so weiter macht, dass man, dass das eigentlich für alle mega nützlich ist.
Mega.
Und es ist ja auch in der Schule so, dass Räume, wo man sich zurückziehen kann, oder Ruheraum, jetzt ich zum Beispiel, mittlerweile, früher habe ich es nicht so gespürt, aber ich weiss zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe, dass ich vorher muss irgendwie eine halbe Stunde mich noch zurückziehen
können. Mache ich auch.
Und dass ich es jetzt so aktiv kommuniziere, auch den Leuten, die dann involviert sind, gelten, ich wird dann eine halbe Stunde vorher noch ein bisschen in den Rückzug gehen. Und das musst du ja zuerst einmal, also mal an, musst du zuerst eine Idee für das bekommen. Und nachher musst du dich ja daran erinnern. Und also mir hilft das auch mega fest, oder? Wieso, hey, damals habe ich doch das und das schon geschafft, also werde ich das auch können. Mhm. Und das mit dem Aufschreiben, das habe ich jetzt wirklich schon oft gehört.
Und das ist eigentlich, oder, der Fokus, also die Richtung von der Aufmerksamkeit oder eben das Bürzchen richten, zu dem, wo eben Ressourcen sind. Und unser System tut Ressourcen genauso abspeichern wie Ängste. Mhm. Also es manifestiert sich in unserem ganzen System, im Körper, in den Gefühlen, in den Gedanken. Was einfach ein Thema ist, und es ist ein bisschen evolutionsbedingt, dass natürlich die Stressoren, also die Ängste, die überlagern die Ressourcen. Und darum braucht es wie eine Aktivierung von dem. Also eben das Bewusstsein, dass man es eben dann macht mit Aufschreiben oder eben mehr darüber redet. Darum, ich sage auch mit Test, das wie füttern eine Art, dass dann, dass wie ein bisschen an die Oberfläche kommen. Oder? Weil die Angst ist ja wie in dem Sinne ein Schutz auch vom Überleben. Und die tut ja, natürlich ja dann sehr viel überdecken. Und ich finde es eben auch schön, sich auch, oder es gibt ja viele Leute, die machen irgendwie ein Vision Board, oder, weißt, schreiben irgendwie Ziel auf. Und ich finde es genauso schön, auch mal innezuhalten und zu überlegen, okay, vor was habe ich zum Beispiel letztes Jahr Angst gehabt? Und habe es aber gleich gewagt? Ich habe eine Veränderung gemacht und was sind dann die Ergebnisse? Also wie umgekehrte. Also eine Reflexion darüber. Und das hat so etwas Stärkendes, wenn man das sich mehr bewusst wird. Ich erinnere mich auch, meine Schwester hatte mal vor längerer Zeit so schlechtes Gewissen gehabt, wie sie eine Beziehung beendet hat.
Ich wollte gerade fragen, ja, ist lustig, ich wollte gerade fragen, weißt du, wo kannst du unterscheiden, ist es jetzt Angst oder sind es Schuldgefühle? Weil das ist ja manchmal auch noch schwierig, ne?
Ja gut, man kann auch sagen, Schuld ist natürlich auch Angst besetzt.
Mhm.
Oder wenn man das jetzt wie so Zwiebeln würde schälen, ist ja unter der Schuld oft auch teilweise auch richtige weitervererbte Angst vor dem Ausschluss von einer Gesellschaft.
Also Scham auch.
Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Weil ich glaube, das ist ja auch... Sorry, ich habe dich unterbrochen, ja, du hast nicht etwas erzählen von deiner Schwester.
Dort, aber dort hat sie so gesagt, ich kann doch jetzt ihm, eben sie hat so ein Schuldgefühl gehabt, ihn nicht verlassen, er liebt mich doch so. Und dann sagt meine Mutter so, ja, also gell, jeder von diesen Männern, die ich verlassen habe, ist im Fall wieder zufrieden geworden. Die haben alle total gute Frauen wieder gefunden. Und dann habe ich so gemerkt, oh, das ist auch so eine, also völlig, aber das macht so wusch, oder? Nimmt die so und macht völlig eine neue Perspektive drauf.
Mega fisch.
Und das ist ja bei so vielem. Also ich meine, wenn ich gewusst hätte, wenn ich jetzt mit vor viereinhalb Jahren, wo ich irgendwie eben der Mann auf Handen kam, ist der Vater von meinen Kindern, meine Familie zerbrochen, wir sind gescheitert und. Ich meine, wenn ich gewusst hätte, wie wahnsinnig glücklich ich jetzt in einer Beziehung bin.
Mhm. Und umgekehrt gibt es ja auch, ja, Angst haben, in eine Beziehung zu gehen.
Ja, natürlich.
Und dort merke ich mich auch, dass dann so, auch dort habe ich genau letztens so einen Satz gehört, dass es ja auch halt immer ein Risiko ist. Also egal, in welche Beziehungen du reingehst, auch Freundschaft, es kann immer eine Enttäuschung daraus rauskommen, es kann immer eine Verletzung, also es kann immer emotional dich irgendwie treffen. Aber wenn das dein Entschluss ist, zu sagen, das will ich Also dann verpasst ich halt einfach andere Sachen.
Also ja, das
ist, aber es ist auch,
also,
oder?
Du verpasst ich finde, dann Jüngeren alles.
Ist das mega ein Thema, oder so? Ich tue jetzt mich auch nicht mehr binden. Ich tue jetzt nicht mehr, auch um das Risiko wie vermeiden, dass es könnte wehtun.
Und das ist ja spannend, oder? Wenn man überredet über Veränderungen und Ängste überwinden, ist es ja ein Schritt aus der Komfortzone. Und dort gibt es wie so eine komische Illusion, und ich glaube, es ist aber auch etwas, das verkauft wird, zum Geld machen, dass der Schritt aus der Komfortzone möglich ist ohne Preis. Und es ist einfach wie ein Fakt, wenn du aus der Komfortzone gehst, also wenn du jetzt dich verliebst, ich meine, oh mein Gott, habe ich Mut gebraucht, um wieder in eine Beziehung. Ich meine, wenn du so etwas erlebt hast wie ich, dann brauchst du Mut. Mega Mut. Ich brauche immer wieder Mut. Also, das muss mega mit meinen Ängsten arbeiten und. Aber dass du dann das Gefühl hast, du kannst dich zum Beispiel verlieben und die Liebe und die Freude und die Lust und den Spass leben, ohne die Angst und die Unsicherheit. Hey, sorry, das gibt es einfach nicht. Und dann kannst du dich, eigentlich wie entscheiden im Leben. Entweder bleibst du in dem, ich sage einmal wie, immer in dem Ferienhäuschen in Laax. Ja? Das ist heimelig, das ist gemütlich, das ist schön, du weißt, wo die Finken sind, du weißt, wo der Bäcker ist. Es ist einfach so, nach so 15, 20 Jahren, ja, weisst du, irgendwann nicht mehr, ist es irgendwie in 2001 gewesen oder im 2012. Es tut sich alles so, oder wenn nie noch mit anderen Sternen gehst, nur immer in dem Häuschen bist, nie aus dem Häuschen, dann irgendwann wie erstarrst und es findet nicht mehr viel Kreativität und Freude und Lebenslust. Und wenn das Häuschen verlässt, ja, es kann dir auch etwas passieren. Aber
es gibt Leute, die das schon gerne haben.
Ja,
oder? Wo
aber
auch glücklich
Komfortzone brauchst du ja
in der
auch.
Komfortzone.
Oder? Also, der Mensch braucht beides. Mhm. Und Komfortzone ist mega wichtig zu haben. Und es kann ja auch sein, wenn du einen Schritt aus der Komfortzone machst, dass nachher das auch zur Komfortzone wird.
Mhm.
Aber wenn du zu lange verharrst aus Angst, nicht weil es so schön ist. Wenn es schön ist, ist es super in Laax, oder? Aber wenn du merkst, wärst du eigentlich gerne mal ans Meer und dich aber nicht getraust, weil du Angst hast, dann wird es ein. Also es ist wie sowohl als auch.
Ja, voll.
Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Total.
Und dort, glaube ich, ist es schon das wichtig, sich nicht dieser, ich sage mal wie dieser so Disney-Illusion hingeben, dass es ein Leben gibt ohne Preis.
Ja,
das heißt, wir zahlen immer einen Preis.
Hey, absolut. Also ich meine, es ist ja so viel ist eine Geldmacherei, oder? Und vieles wissen wir ja auch einfach nicht.
Nein.
Also ich habe zum Beispiel mal spannend gefunden, eine Veranstaltung besucht, wo es darum gegangen ist. Also es ist um Utopien gegangen und dann hat jemand gesagt, eben, also es ist dann einfach die Aussage, der Kapitalismus funktioniert nicht. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber was machen wir dann? Und dann hat die Person gesagt, ja, das wissen wir vielleicht einfach gar nicht. Mhm. Was wir jetzt einfach wissen, ist das System, wo jetzt da der Kapitalismus war, funktioniert so, wie er jetzt ist, nicht. Oder nur für ganz wenige und für ganz viele richtet er mega viel Leid an. Und das kannst du ja übertragen auf jegliche System, oder? Also dort, wo du ja merkst, das System funktioniert nicht, das ist eine wichtige Feststellung. So einmal funktioniert es nicht. Okay.
Das ist
also,
immer schon ein erster Schritt,
ist schon
wissen,
erster
was nicht
Schritt,
funktioniert.
Oder? Und dann, und bei vielem, was du aus dem System dann versuchst, einmal, also ich glaube nicht, dass 99% von denen, die zuhören, und auch wir zwei, die da sitzen, verlassen nicht den Kapitalismus. Also, wir sind ja Teil von dem Ganzen. Aber jetzt ganz allgemein gesehen, eben jetzt, ob das die Wohnsituation oder die berufliche Situation oder die Beziehung ist und so weiter. Eben, manchmal weiss ich einfach nicht genau, wie es rauskommt. Aber wenn du merkst, das ist jetzt einfach nicht mehr, also das funktioniert einfach so nicht mehr, dann musst du ja wie so, und wenn das nur kleine Veränderungen sind, etwas machen. Du musst ja auch nicht immer gerade alles abbrechen. Oder kannst du ja zum Teil auch gar nicht. Aber das einfach mal die Feststellung, hey, dass, wenn mir etwas einfach so schlecht tut, dann kann ich nicht für ewig da drin bleiben.
Und ich finde es auch wichtig, was du sagst, weil das ist auch eine Bewältigungsstrategie, dass du nicht musst die ganze Lösung schon kennen. Also dass du merkst, hey, es ist nicht gerade nicht gut, es ist gerade Chaos. Sind wir wieder auch bei dem einfach mal dürfen, eben das darf sein. Und dann wieder dürfen Schritt für Schritt, Tag für Tag, und nicht den Stress habe, sonst bist du immer wieder überfordert, genau. Dass du musst alles können lösen, aber wie klar haben, es gibt, also es wird einen Weg geben, aber ich muss ihn jetzt nicht kennen. Mhm. Das ist, ich empfinde das immer wieder auch persönlich so entlastend. Dürfen wir auch sagen, jetzt ist mal Chaos, weil wir haben, ich habe mir so etwas verändert, es ist nicht mehr gegangen. Und ich muss jetzt noch nicht genau wissen, aber ich darf einfach darauf vertrauen, oder, dass es einen Weg gibt.
Ja, und gell, wir haben so ein bisschen angefangen, ja auch mit unseren Situationen. Mhm. Und ich meine, dort ist es ja schon so, dass man dann auch sagen muss, hey, also weißt du, so das Gefühl, oder, das kennst du ja auch. Das kennen wahrscheinlich ganz viele, die Kinder haben, aber insbesondere auch, die Menschen haben, die sie pflegen. Hey, ich darf da nicht weggehen, was passiert dann? Mhm. Oder ich bin unentbehrlich, oder? Mhm. Also und ich glaube, das ist ja schon auch wichtig, dass man das da drin beachtet. Aber ich finde gleich auch immer wichtig, wieder diesen Personen oder auch mir selber zu sagen, aber es kann nicht sein, dass ich selber niemand mehr bin. Mhm. Oder mich völlig auflösen. Mhm.
Und dort finde ich so wichtig, dass es hat wirklich schon auch mit sich selber nicht so wichtig nehmen, zu tun. Und das, was du vorher angesprochen hast, das ist mein wichtigster Glaubenssatz in meiner Arbeit, ich weiss es nicht.
Genau.
Ich habe vielleicht eine Vorannahme, ich habe vielleicht das Gefühl, aber wissen tue ich es nicht. Weil wenn man diese Haltung mehr verkörpert, dann wird erst mal mehr Empathie möglich, aber es wird eben auch Veränderungen möglich, weil wir haben ja sofort eben die Worst Case. Und ich finde, allein dort wie denen so begegnen und sagen, ja, das kann sein, aber es kann es ja genau so gut nicht sein. Und ich bin einfach kein Hellseher. Mhm. Wir haben zwar alle das Gefühl, wir sagen Hellseher.
Ja, aber wenn Fakt ist, Gefühl, wir können alles berechnen.
Ja, aber
eben genauso Fakt wie mit der Versicherung ja. Das Gefühl hast, wir können alles abfangen.
Genau, und Fakt ist, wir wissen es nicht. Mhm. Und Fakt ist auch, und das ist dann manchmal halt noch mal schwieriger, und ich glaube, da haben wir halt auch, wie wir eben mit existenziellen Krankheiten zu tun haben, mit Themen, das wissen, wir haben es auch nicht unter Kontrolle alles. Und das hat, mir hat das mal jemand gesagt, der das Kind verloren hat, der gestorben ist, und sie hat gesagt, weisst, in dem Innen, in dem ganz Schlimmen, in dem Schrecklichen Innen, steckt auch eine Freiheit, weil ich habe völlige Gewissheit, dass ich keinerlei Kontrolle habe über das Leben. Und dann kann ich auch gewisse Sachen, da kann ich eigentlich alles loslassen. Auch. Mhm. Mich hat das sehr berührt, wie das auch so ein Erleben ist, das ich auch erfahre. Also so, dass, oder so die Angst, wo ich glaube, alle, wo ich auch immer wieder höre bei mir in der Praxis, was ist, wenn ich nicht mehr da bin. Mir darf nichts passieren. Und ich kenne das mega. Das ist eine der grössten Ängste. Und gleichzeitig dort drin einfach auch wissen, ich habe es nicht unter Kontrolle. Mhm. Also ich kann mich zwar versichern, ich kann alles machen, ich kann gesund, ich weiss doch auch nicht was. Oder? Das sind ja alles die, die man so versucht irgendwie. Aber in letzter Konsequenz, wir Menschen, ja.
Ich kenne das ja auch sehr fest und irgendwo habe ich, glaube mal wieder den Entschluss dann gefasst, also in so ganz wirklich heavy Zeiten, wo es um Leben und Tod gegangen ist, ich bestimme nicht darüber, ich weiss es nicht, wie es rauskommt. Mhm. Also jetzt muss ich mich ja irgendwie entscheiden, wie bewältige ich das. Mhm. Und ich kann es nur bewältigen, wenn ich sage, ich habe keinen Einfluss drauf.
Ja.
Und ich glaube, dort ist auch nochmal das, was wir jetzt auch schon ein bisschen am Anfang hatten, oder so. Einfach dann die Lust am Leben, wo nie irgendwie, weißt du, wie gleichzeitig mit der Trauer und dem Schmerz. Aber dann auch, wenn ich eben dann an dem Meer bin.
Dann ist es einfach so schön.
Und jetzt sagen wir niemand, ich darf keinen Zucker essen, ich esse jetzt das Tiramisu. Und wenn ich meine Ziege rauche, dann rauche sie. Und wenn ich mein Prosecco will, weißt du, wie ich meine?
Aber ich finde es mega wichtig.
Und wenn ich
ja.
jetzt das Blümchen kommentiere, das zu dem Beton auswächst, dann ist das halt das, was mich jetzt ganz glücklich macht. Und es ist im Fall auch so ein mega, bei mir auch ein richtiger Trotz. So, ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Oder? Irgendwie jetzt,
ich komme
den
ja
Moment.
Immer wieder in meiner Arbeit auf Social Media Wörter geschenkt. Also ich komme auch sonst Wörter geschenkt. Ich bin ja so wortverliebt. Ich kann mich so in Wörter verlieben. Und mir hat vor glaube, schon ein paar Jahre etwa das Wort Trotzkraft geschenkt. Wie ich immer wieder gesagt habe, jetzt erst recht. Oder ich habe das so stark in mir inne, dass wenn mir das Leben schon all die Brücken auf den Weg gibt, hey, sorry, dann feiere ich es ab und dann gehe ich allen auf den Keks, weil ich sage, es ist so schön, aber es ist nicht aufgesetzt. Ich finde es wirklich so schön und ich lebe so wahnsinnig gern. Und ich finde auch, wenn schon gute Menschen müssen so wahnsinnig früh sterben, hey, sorry, ich weiss, sie würden wählen, dass ich es feiere. Wenn sie mich würden hören, dass ich es nicht feiere, dann wären sie würden sagen, sorry Sarah, aber ich meine, das kann es jetzt nicht sein. Jetzt machst du nicht so das Büro wegen dem. Jetzt feier, dass du da sein und feier das Blümchen ab. Und die Trotzkraft, das ist, ich finde das so ein treffendes Wort für die Energie von jetzt erst recht. Und dann habe ich mich noch ins Verb Frederiken verliebt. Jetzt, in unseren Valencia-Ferien, wo, ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber das Bilderbuch Frederik, wo der Frederik die Maus, tut schöne Eindrücke sammeln und nicht wie die anderen Nüssli und dann eben die Herzen wärmt. Das ist ein wunderschönes Bilderbuch. Vielleicht könnte man das auch als Buchtipp aufnehmen heute.
Hey, ich habe gerade gedacht, das könnte ein Buchtipp sein und der andere kommt dann noch. Ich habe nämlich keinen vorbereitet, aber ist jetzt während dem Gespräch entstanden. Aber der Frederik, den kann ich sehr empfehlen.
Die Maus. Und dort oder in diesen beiden Wörtern steckt auch ganz viel drin, wo ich sagen, so richtig von der Aufmerksamkeit lenken, wo ich glaube jetzt auch so übergeordnet immer wieder Thema war mit dem Gespräch. Wir sind übrigens in das Gespräch rein heute. Wir haben nicht gewusst, wo es uns antreibt, weil auch da ist wie, oder Mara und ich, wir kehren und das bedeutet, dass wir neben der Lohnarbeit viel auch eben Care-Arbeit stemmen. Und dann gibt es so die Zeit, und es ist jetzt gerade wieder so eine Zeit, wo es drunter und drüber geht und wo wir dann sagen, ja, jetzt haben wir auch den Mut, einfach vor das Mikrofon zu hocken und einfach zu reden. Ich finde es schön, was entstanden ist, Mara.
Ja, ich auch mega. Und ich hätte auch noch viel mehr zu erzählen. Ich hätte nämlich zum Beispiel noch lustige Situationen in Spitälern, aber das tun wir dann in einem anderen Gespräch mal aufbringen. Oder ich habe das nur vorher gedacht, weißt du, die lustigsten, bleibendste Situation habe ich, glaube ich, in den traurigsten Momenten gehabt.
Aber das ist also, ja auch etwas, also bei mir ist auch, ich suche mir einfach immer auch etwas, was irgendwie noch lustig ist.
Ja, aber das finde ich auch mit dir so schön, was mir dann eins so Running Gags können dort da bleiben. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, schade.
Schade. Machen wir noch, aber ich muss eben dann nachher heimkehren.
Ja, und es ist jetzt auch so, dass die Sonne so derartig da rein scheint, dass es jetzt, wir müssen uns umständlich ausziehen. Und ja, also nicht, dass wir uns nicht gerne ausziehen, aber es braucht, also ja, es wäre
ein Unterbruch. Bodyzeit. Gehen wir ein bisschen
gut. Können wir dann die ganze Zeit sagen, es ist so schön?
Ja, dann sagen wir immer, es ist so schön. Es ist auch mega schön.
Es ist mega schön.
Ich finde wirklich mega viel schön. Und zum Beispiel auch unsere Karten, die so schön gestaltet sind. Und hättest du nicht mal Lust, auch eine zu ziehen?
Ja.
Haben wir jetzt auch nicht abgesprochen, nur mit Konsens.
Welches persönliche Erlebnis hat deine Sichtweise auf Feminismus geprägt? Welches? Also ich müsste jetzt eins finden.
Ja, siehst du mal, was unsere Familie die Frage formuliert
hat. Ja, ich muss es umschreiben. Ich glaube, es gibt Hunderttausende. Ich glaube, eins, das unglaublich viel noch mal verändert hat, ist, dass ich Mutter bin von einem Sohn mit einer seltenen Erkrankung und einer Behinderung.
Yes.
Ja. Willst du auch eine ziehen?
Ja, ich versuche es mal, welche mich trifft. Was ist der beste Rat, den du je von einer Frau bekommen hast?
Das sind alles so superlative Fragen. Wir finden es gleich toll.
Sind super.
Wir dürfen es auch runterbrechen. Man kann sie kaufen.
Ich unterstütze Frauenzentrale dabei. Meine verstorbene Großmutter hat so Sachen gesagt wie: Du musst immer schauen, dass du gepflegte Nägel hast, was ich irgendwie rückblickend recht absurd finde.
Das ist absurd.
Aber es hat mich anscheinend geprägt. Hey, nein, also ich glaube im Fall wirklich schon meine Mutter. Eben bei allen Konflikten, die wir durch das Leben schon gehabt haben. Aber ich glaube eben wirklich das, was ich schon gesagt habe, mit dem, es gibt immer einen Weg, es gibt immer Lösungen. Und ich bin ihr auch mega dankbar, dass sie mir wirklich so das Gärtnern beigebracht hat. Weil das ist in all diesen auch Krisenzeiten immer so ein Ort, wo ich kann irgendwie in diesen Engerlingen rumgraben kann.
Das schudert mich.
Hast du einen Coaching-Tipp?
Ja, ich glaube, ich habe viele Gedanken heute auch so, ja, wie darüber so ein bisschen geredet, die auch aus meiner Praxis kommen könnten. Vielleicht etwas so ganz, mich interessiert in meiner Arbeit immer wieder der Alltagstransfer. Und wir haben jetzt darüber geredet, über Ängste und über Verunsicherung auch. Und wenn man merkt, irgendwie, man ist überfordert. Und was dann kann hilfreich sein, ist, wenn man ganz eine kleine Handlung, wo Vertrauen und Kontrolle gibt. Also es heisst, und das wirklich ins Kleinste tun, und da bin ich schreibe das manchmal mit Leuten auf in der Praxis, was ist eine kleine Handlung, und da nehmen viele das Gärtner, wo sie sagen, ich tue etwas schneiden und es ist abgeschnitten. Ich sehe es, ich habe es unter Kontrolle, das Ergebnis ist sichtbar. Ich merke, ich tue zum Beispiel manchmal dann so Krellen aufkrellen. Also mache mir irgendwie so eine Handykette, weil ich nehme die Krellen in die Hand und ich tue es aufreihen und es sieht nachher so aus. Ich habe völlige Kontrolle, ist total sicher. Oder Zopfbachen. Oder jemand anders hat mir gesagt, sie tut dann so Mandala ausmalen.
Und oder bei mir ist sogar manchmal, ich putze ja nicht so gerne, aber das kann auch. Eben manchmal auch.
Und ich habe letztens einen Workshop gegeben für pflegende Angehörige, wo jemand gesagt hat, und dort ist es wirklich der Partner, oder der schwer krank ist, der auch könnte jeden Moment sterben, riesen Verunsicherung, mega Anspannung. Und der Mensch hat dann so berührend gesagt, er räume einfach den Keller auf.
Ach, das ist mega.
Und er räume manchmal immer wieder auf. Und das gebe ich so. Und wir unterschätzen, was das macht mit unserem System. Also, gerade auch, wenn wir etwas machen mit Bewegung, mit den Händen, das Haptische, dass wir etwas machen, ganz im Kleinen, wo man Kontrolle und Sicherheit hat. Und ich finde es eine mega lässige Übung, sich mal das aufzuschreiben, was ist es alles.
Danke vielmals. Also, mein Büchertipp, noch der zweite. Der ist von der Autorin Ronja von Rönne und das Buch heisst «Trotz». Und Ronja von Rönne, die Autorin, ist ein rechter Trotzkopf. Also sie geht auch immer wieder mal so durch die Medien, weil sie mit einer Zigarette auf eine Bühne geht oder weil sie etwas sagt, was man nicht sagen sollte. Oder irgendwie, wo einfach findet, eben so ein bisschen sich trotzig allem widersetzt. Und sie sagt eben, das ist auch so ein bisschen ihre, wie sagt man dem, Essenz. Und es gibt ihre Kraft. Und ich finde, Trotz ist ja eben auch so eher ein negatives Wort, wie wir es gelernt haben. Und ich liebe ja so Rückeroberung von Wörtern.
Yes.
Danke, Sarah.
Danke, Mara. Danke euch fürs Zuhören. Und wenn wir das nächste Mal wieder hören, haben wir wieder eine Gästin da.
Yes.
Tschüss.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.